Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Seit dem Heimgang seines Vaters Wim Malgo, der das Missionswerk Mitternachtsruf gründete und die Herausgabe der Monatszeitschrift Mitternachtsruf lancierte, verfasst Peter Malgo deren Vorwort. Er tut dies unter dem Titel »Liebe Freunde« in einer feinen, ganz persönlichen Art und Weise. Das Buch fasst eine Auswahl dieser segensreichen Beiträge zusammen. Ausgehend von einer Episode aus dem Alltag regt Peter Malgo zum Nachdenken über ein bestimmtes biblisches Thema an, um den Leser dann auf seine ganz persönliche Art direkt anzusprechen. Hören Sie heute den dritten Teil mit den Themen Gruppenfoto, Autowäsche, Vierbeiner als Vorbild, Sichtbehinderung, Frucht. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Gruppenfoto. Kennen Sie den himmlischen Meister der Fotografie und sein Labor? Bleiben wir jedoch zuerst einmal bei der irdischen Fotoszene. Da stehe ich mit meiner Kamera vor einer Ansammlung von Menschen. Wie jedes Mal anlässlich unseres Israel-Kongresses geht es darum, die Reiseteilnehmer auf einem Gruppenfoto zu vereinigen. Zuvor habe ich sorgsam den Standort ausgesucht. Der Hintergrund soll schön sein. Die Gruppe muss genügend Platz haben. Der Lichteinfall muss stimmen. Und jetzt geht's los. Ich drücke den Auslöser im passenden Moment in der Hoffnung, dass ein schönes Bild entsteht. Damit nachher jeder auf dem Bild zu sehen ist, muss eine einfache Regel befolgt werden. Jeder Teilnehmer muss darauf achten, dass er den Fotografen sehen kann. Und vor allem, dass er die Kamera sieht. So wird sichergestellt, dass er nachher auf dem Bild sichtbar ist. Doch leider ist dies nicht immer der Fall. Es gibt stets Menschen, die unaufmerksam sind und sich ablenken lassen. Ja, man hat manchmal sogar den Eindruck, dass es einigen völlig egal ist, ob sie auf dem Foto zu sehen sind oder nicht. Oder noch schlimmer, manche kommen zu spät zum Fototermin. Und zuweilen gibt es sogar solche, die gar nicht auf dem Foto sein wollen. Ganz ähnlich verhält es sich im geistlichen Leben. Unser himmlischer Meister, Jesus Christus, will einen jeden von uns perfekt darstellen. Wie dieses in Anführungsstrichen Gruppenfoto aussehen soll, ist in Epheser 5, Vers 27 beschrieben. Auf dass er sie, die Gemeinde, sich selbst darstellte als eine Gemeinde, die herrlich sei, die nicht habe einen Flecken oder Runzel oder des etwas, sondern dass sie heilig sei und unsträflich. Wenn er das Bild fertig gemacht hat, braucht er keine Retuschen mehr zu machen, um Unreinheiten und Fehler auszubügeln, denn er hat uns zuvor durch seine vollkommene Erlösungstat gereinigt. Er hat gewissermaßen den Film unseres Lebens in ein Entwicklungsbad gelegt. Dort in der Dunkelkammer wurde unser Abbild überhaupt erst einmal sichtbar. Das himmlische Fotolabor wird im vorhergehenden Vers beschrieben, in Vers 26. Auf dass er sie heiligte und hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort. Aus einem negativen Abbild machte er etwas herrlich Positives. Dieser Teil der himmlischen Fotografie ist in 1. Johannes 1, Vers 7 beschrieben. Sein alles durchdringendes Licht beseitigt sämtliche Schatten unseres negativen Abbildes und macht daraus ein wunderbar positives Bild. So wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Dieser Umkehrprozess wird auch in 2. Korinther 3, Vers 18 beschrieben. Wir werden verklärt in dasselbe Bild von einer Klarheit zu der anderen. Das ist gleichsam der himmlische Vergrößerungsapparat. Unser Herr Jesus ist während unseres Lebens andauernd mit diesem Bild beschäftigt, denn er will seine Gemeinde in herrlichster Weise darstellen. Er hat sich auf diesem Bild für einen jeden von uns einen Platz ausgedacht. Er stellt uns genau in die richtige Position. Nicht immer ist dies in der vordersten Reihe. Er wird uns auch korrigieren, wenn wir zu sehr unsere Ellbogen benutzen und uns vordrängeln. Er stellt uns möglicherweise gar in die hinterste Reihe. Er weiß warum. Das ganze Bild muss gut, ja, herrlich aussehen. Dann kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo der Herr auf den Auslöser drückt. Das ist jener unteilbare Augenblick der Zeit, wo Jesus wiederkommt und die Seinen in der Entrückung ihm entgegeneilen dürfen. Dann ist das Bild endgültig fertig. Werden wir auf diesem himmlischen Foto zu sehen sein? Werden wir bei der Entrückung dabei sein? Auch hier gilt die Regel, nur wer Jesus hier schon erkennt bzw. sieht, ist dabei. Wenn wir uns aber von den Dingen dieser Welt gefangen nehmen lassen, bleibt eine große Frage offen, nämlich die, ob wir dereinst bei Jesus sein werden, das heißt, ob wir wirklich von Neuem geboren sind. Autowäsche. Unser Auto musste wieder einmal gründlich gereinigt werden und selbstverständlich gehörte auch die Frontscheibe dazu, die ich sorgfältig von innen und außen säuberte. Nun sollten endlich wieder klare Sichtverhältnisse herrschen, so meinte ich. Doch weit gefehlt. Als ich kurze Zeit später um eine Ecke bog, schien es, als ob ich die Scheibe gar nicht gereinigt hätte. Auf dem vermeintlich sauberen Glas wurden im hellen Gegenlicht der Morgensonne Streifen und Schlieren sichtbar. Und nicht nur das. Diese Verunreinigungen beeinträchtigten sogar die Sicht ziemlich stark. Diese alltägliche Begebenheit ist ein Bild für das Leben vieler Christen. Das bei der Wiedergeburt erlangte neue Leben in Jesus Christus bedarf der fortwährenden Reinigung. Wenn die Bibel von Heiligung spricht, zu der jeder von uns aufgefordert wird, in 1. Thessalonicher 4, Vers 3, ist das im Grunde genommen nichts anderes als der Aufruf, willentlich ein Leben zu führen, das vor Gott wohlgefällig ist, gereinigt von aller Untugend und allem Schmutz dieser Welt. Da wir noch in der Welt leben und uns die Sünde stets umgarnen und anhaften will, wie es in Hebräer 12, Vers 1 heißt, ist es unumgänglich, sich immer wieder ganz bewusst reinigen zu lassen. Und das ist der springende Punkt. Diese Reinigung kann nur dann wirksam werden, wenn wir uns im Licht des Wortes Gottes prüfen. Denn erst in seinem Licht kommen unsere Untugenden, Unzulänglichkeiten und Sünden zum Vorschein. Die Wirkung des Lichtes Jesu wird uns im 1. Johannesbrief aufgezeigt. Dort lesen wir in Kapitel 1, Vers 7: So wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Erst dieses Eintreten ins Licht, das Wandeln im Licht und das Schauen seines Antlitzes wird uns so richtig vor unserem eigenen unwürdigen Wesen erschaudern lassen. Oder wer unter uns könnte etwas sein, wenn wir uns im Licht Jesu Christi prüfen? Wer als Christ leben will, kann nicht in der Dämmerung, im Zwielicht leben. Wer Jesus angehört, aber sein Leben nicht nach ihm ausrichtet, befindet sich geistlich in größter Gefahr. So manches Kind Gottes denkt, bei ihm sei alles in bester Ordnung. Es merkt gar nicht, wie sehr sein Blick getrübt ist. Sein Gewissen hat an Sensibilität eingebüßt und es erkennt nicht mehr, wie nötig die Reinigung wäre. Von dieser dringend erforderlichen Reinigung wahrer Christen spricht Paulus in 2. Korinther 7, Vers 1. Dort lesen wir: Weil wir nun solche Verheißungen haben, meine Lieben, so lasst uns von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes uns reinigen und die Heiligung vollenden in der Furcht Gottes. Die Ernsthaftigkeit unseres Glaubenslebens bzw. der Grad unseres Wandels in der Heiligung ist entscheidend für unsere Fähigkeit, die Herrlichkeit Jesu zu sehen, zu erkennen und zu erfahren. Unser Gott legt sehr großen Wert auf die Reinigung der Seinen. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel. Zur Zeit Moses reinigten sich die Israeliten in alttestamentlicher Weise nach den Vorschriften des Gesetzes. Ein anschauliches Bild von Unreinheit und den Aufruf zur Reinigung finden wir zum Beispiel im Buch des Propheten Sacharja. Ausgerechnet der Hohepriester Josua steht da mit unreinen Kleidern vor dem Engel des Herrn. Sacharja 3, Vers 3 und die folgenden. Und die folgenden Verse. Er bedurfte bitter nötig der Reinigung, dargestellt in neuen Kleidern, die ihm dann auch geschenkt wurden. Neutestamentlich gesehen ist das ewig gültige Opfer Jesu Christi für uns Christen der einzige Weg, vollkommen rein zu werden und für die Zukunft zubereitet zu sein. Der Befehl jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird, Hebräer 12, Vers 14, bezieht sich aber nicht nur auf die Zukunft, sondern auch auf das Jetzt. Wir dürfen die Herrlichkeit Jesu heute schon sehen. Liebe Freunde, lassen Sie uns ganz bewusst ins Licht, in die Gegenwart Jesu treten, wie es in 1. Johannes 3, Vers 3 geschrieben steht. Ein jeglicher, der solche Hoffnung hat zu ihm, der reinigt sich, gleich wie er auch rein ist. Denn nur so erkennen wir, wo wir noch Flecken und Runzeln haben. Und nur so haben wir die Möglichkeit, uns durch das Blut Jesu von allem reinigen zu lassen, was uns irgendwie noch anklebt und träge macht. Vierbeiner als Vorbild. Kürzlich sandte mir einer unserer Leser eine Ansichtskarte mit dem Bild eines Hundes, der mit seinen ausdrucksstarken Augen treuherzig auf seinen Meister blickt. Der Schreibende machte sich Gedanken, ob Hunde nicht geschaffen worden seien, um uns zu lehren, wie man Gott lieben soll. Ein Hund liebt seinen Meister, auch wenn er nicht immer versteht, was von ihm erwartet wird. Auch wenn er nicht im Voraus weiß, wann er eine Aufgabe bekommt. Und er bleibt seinem Meister treu, auch wenn er ihn nicht sieht. Jener Briefschreiber zitierte Hiob 12, Vers 7, wo davon die Rede ist, dass uns Tiere belehren und unterweisen. In der Regel tritt der Hund in der Bibel eher negativ in Erscheinung. Doch den 300 Männern Gideons, die das Wasser wie Hunde leckten, beschrieben in Richter 7, Vers 5, dienten sie als Vorbild, sodass die Männer für den Herrn brauchbar wurden. Wer einen treuen Hund beobachtet, der wird feststellen, dass er seine Augen fast immer auf seinen Meister gerichtet hält. Dies macht bereits sehr deutlich, wie unsere Beziehung zu unserem Herrn und Meister Jesus Christus sein sollte. Wir sollten in jeder Situation auf ihn schauen und auf die zarten Winke unseres Herrn achten, auch dann, wenn wir nicht wissen, wohin unser Weg führt. Um es mit einem Lied auszudrücken, weiß ich den Weg auch nicht. Du weißt ihn wohl. Du weißt die Zeit. Dein Plan ist fertig schon und liegt bereit. Leider neigen wir sehr dazu, auf alles andere zu schauen, nur nicht auf Jesus. Wir werfen einen Blick auf die Verlockungen dieser Welt. Wir legen uns unseren eigenen Weg zurecht. Wir machen Zukunftspläne. Wir schauen zurück auf unsere vermeintlichen Leistungen. Vielleicht werden wir gar von dem gefesselt, was unser Nächster hat. Wir schauen auf die Umstände. Wir machen uns Sorgen und schauen auf die Widerwärtigkeiten des Lebens. Und schließlich schauen wir nur noch auf uns selbst. Seien wir ehrlich, hat nicht jeder von uns schon solche Stunden erlebt? Sind wir nicht oft in Sorgen und Nöte verstrickt, sodass wir nicht mehr durchblicken? Die Aussage Davids in Psalm 34, Vers 6, welche auf ihn sehen, die werden erquickt, ist der Schlüssel, um aus solchen Situationen herauszufinden. Der Blick auf Jesus erhellt unsere Dunkelheit. Die Erquickung, die er uns zuteil werden lässt, ist grenzenlos. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. Klagelieder 3, die Verse 22 und 23. Und mit tiefem Erbarmen fühlt er in jeder Situation mit uns. Er, der zuvor schon alles getragen hat, kennt unsere Sorgen und Nöte. Er weiß, was wir bedürfen. Hebräer 2, Vers 18 sagt, denn worin er gelitten hat und versucht ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Und in Lukas 5, Vers 17 lesen wir, er half jedermann. Es liegt an uns, ob wir uns auch helfen lassen wollen, ob wir uns zu ihm hinwenden, ihn aufsuchen, im Glauben zu ihm aufschauen. Hebräer 12, Vers 1 und 2 fordert uns auf, lasset uns laufen durch Geduld in dem Kampf, der uns verordnet ist, und aufsehen auf Jesum, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Jetzt ist dieses auf Jesus sehen noch eine Glaubenshaltung, wie es auch bei Mose der Fall war. Wir lesen in Hebräer 11, Vers 27: Er hielt sich an den, den er nicht sah, als sehe er ihn. Aber es kommt der Augenblick, wo wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Lassen Sie uns doch ganz neu unsere Blicke unverwandt auf ihn, unseren Meister, richten. Er hat das Beste für uns erwählt, auch wenn wir es jetzt noch nicht zu erkennen vermögen. Der Herr ist unser Meister, der hilft uns. Jesaja 33, Vers 22. Sichtbehinderung. Der Chor stand auf der Bühne. Der Dirigent hob an zum Auftakt. Die Pianistin am Konzertflügel spielte die ersten Takte. Da brach der Dirigent plötzlich ab. Alles war still. Er schritt zum Flügel und senkte den ganz geöffneten Deckel um eine Stufe. Warum tat er das? Weil die Pianistin wegen des vollgeöffneten Deckels den Dirigenten nicht sehen konnte und es ihr unmöglich war, den Chor im vorgegebenen Takt harmonisch zu begleiten. Diese an und für sich belanglose Begebenheit lässt eine tiefgründige Wahrheit aufleuchten. Der Konzertflügel kann noch so schön sein, die Tasten können noch so gekonnt und herrlich gespielt werden, aber wenn ein Pianist oder eine Pianistin den Dirigenten nicht sieht, muss das Ganze in einem jämmerlichen Chaos enden. Genauso verhält es sich in unserem geistlichen Leben. Wenn wir unsere Blicke während all unserer Aktivitäten nicht ständig auf den Dirigenten Jesus Christus heften, wird es uns nicht gelingen, im Takt, den er uns vorgibt, zu spielen, zu arbeiten und zu handeln. Und alles wird zunichte. Wie oft meinen wir, die besten Mittel für den Herrn einzusetzen? Dabei suchen wir nicht ihn und sehen nicht auf ihn, sondern suchen im Grunde genommen uns selbst. Unser Können soll nicht ihm, sondern uns Ehre einbringen. Wir haben den Deckel unseres Instrumentes ganz geöffnet, damit es ja gut klingt. Wir schaffen uns die beste Infrastruktur, damit wir gut arbeiten können. Aber der Blick auf unseren Herrn ist verdunkelt. Es ist leider möglich, scheinbar für Jesus zu leben und zu arbeiten, ohne tatsächlich ein Leben mit ihm zu führen. Wir treten auf, als ob wir in seinem Namen handelten. Wir spielen auf den Tasten des christlichen Lebens. Aber der Deckel steht zwischen Jesus und uns und wir geraten aus dem Takt. Wir kennen die Melodie und sind in der Lage, die Noten zu lesen. Wir sind bestens bewandert in der Heiligen Schrift und vermögen uns zu profilieren. Aber das Wichtigste fehlt. Wir sehen unseren himmlischen Dirigenten nicht und sind nicht mehr im Gleichschritt mit Jesus. Wundern wir uns deshalb nicht, wenn plötzlich nichts mehr geht, wenn die Maschinerie nicht mehr läuft, wenn das erwartete Resultat nicht eintrifft. Vielleicht ist es der Herr, der mit Dirigieren innehält und in sanfter Weise den Deckel, der unseren Blick auf ihn verdeckt, senkt. Es ist sehr wichtig, solche Korrekturen zu erkennen, innezuhalten und zu fragen: Herr, was willst du von mir? In Matthäus 7, die Verse 21 bis 23, wird in aufrüttelnder Weise geschildert, welche Konsequenzen es hat, wenn etwas zwischen dem Herrn und einem Menschen steht. Wir lesen dort: Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tag, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich ihnen bekennen: Ich habe euch noch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Der Deckel des Konzertflügels hatte umgekehrt auch den Augenkontakt des Dirigenten zur Pianistin verhindert. Wie tragisch wäre es, wenn das bei uns der Fall wäre. Es ist deshalb sehr nötig, dass sich jeder Einzelne von uns ernstlich prüft. Stehen Dinge zwischen Jesus und mir, die die Sicht behindern? Dinge, die mich aus dem Takt bringen und zu Taten veranlassen, die den Herrn nicht verherrlichen, sondern betrüben. Frucht. Als Eli bar David, ein an Jesus Christus gläubiger Jude, uns durch den biblischen Garten in Yad Hashmona führte, blieb er vor einem Weinstock stehen, der vor wenigen Jahren gepflanzt worden war. In eindrücklicher Weise verglich er unser Leben mit der Rebe am Weinstock. Wurde in biblischer Zeit ein Weinstock gepflanzt, konnte der Weingärtner erst nach 5 Jahren dessen Früchte genießen, obwohl er ihn jedes Jahr bearbeitete. So ist es oft auch im Leben von Christen. Es vergeht eine gewisse Zeit, bis Frucht zu sehen ist. Bis es soweit ist, werden wir durch die liebende Hand Gottes gehegt und gepflegt. Er redet durch sein Wort zu uns, er schneidet uns zurecht, er begießt uns und erwartet, dass wir Frucht bringen. Wenn trotzdem keine Frucht wächst, stellt sich die Frage, ob das geistliche Leben echt ist. In Matthäus 3, Vers 8 fordert Jesus uns sehr ernst auf. Seht zu, bringt rechtschaffene Frucht der Buße. Und in Vers 10 zeigt er die Konsequenz der Fruchtlosigkeit auf. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Darum, jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Dieser bildlichen und deutlichen Sprache unseres Herrn begegnen wir auch in Johannes 15. Dort in Vers 2 lesen wir: Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Noch redet Gott zu uns. Er hat Geduld mit uns. Doch wir sollten uns bewusst sein, dass diese Zeit begrenzt ist. Das kommt in Hiob 33, die Verse 29 und 30 sehr klar zum Ausdruck. Siehe, das alles tut Gott 2 oder 3 Mal mit einem jeden, der sein Leben zurückhole von den Toten und erleuchte ihn mit dem Licht der Lebendigen. Ist die Zeit abgelaufen und keine Frucht da, wird Jesus gleichsam vor uns stehen und zum Weingärtner sprechen: Siehe, ich bin nun 3 Jahre lang gekommen und habe Frucht gesucht an diesem Feigenbaum und finde keine. So hau ihn ab. Was nimmt er dem Boden die Kraft? Lukas 13, Vers 7. Diese schreckliche Konsequenz, dass Gott aufhören könnte, zu uns zu reden, sollten wir uns einmal drastisch vor Augen führen. Als Gott einen Bund mit Abraham machte und ihm herrliche Verheißungen gab, wollte Abraham auch den Ismael in diese Zukunftsperspektive einbinden. Und siehe da, Gott ließ sich sogar dazu bewegen, Abrahams Bitte zu entsprechen. Denn wir lesen in 1. Mose 17, Vers 20: Für Ismael habe ich dich auch erhört. Doch das hatte Folgen. Er, Gott, hörte auf, mit ihm zu reden. Vers 22. Was aus Ismael geworden ist, sehen wir heute. Arabische Nationen, die sich als Stacheln der Auflehnung und Feindschaft gegen Israel erweisen. Man muss sich fragen, wie sähe es heute im Nahen Osten aus, wenn Abraham diese Bitte nicht vorgebracht hätte? Abraham wollte an Ismael festhalten. Und Gott hörte auf, zu ihm zu reden. Haben wir vielleicht auch aus unserem alten Leben solche Ismaels mitgenommen, an denen wir unbedingt festhalten wollen, obwohl sie nicht in den Plan Gottes für unser Leben passen? Sind da alte Gewohnheiten, Verhaltensweisen, Sünden, die wie Stacheln in unserem neuen Leben mit Christus sind? Hat Gott vielleicht sogar aufgehört, zu uns zu reden? Redet er noch durch die Bibel, sein Wort, zu uns? Oder hat sie uns nichts mehr zu sagen? Vielleicht merken wir gar nicht, dass die Axt schon an unserer Wurzel liegt. Gottes Reden ist zeitlich limitiert. Er will Frucht sehen, vor allem rechtschaffene Frucht der Buße. Ich bin nun 3 Jahre lang gekommen und habe Frucht gesucht und finde keine. Noch spricht der Weingärtner in Lukas 13, die Verse 8 und 9: Herr, lass ihn noch dies Jahr, bis ich um ihn grabe und ihn dünge. Vielleicht bringt er doch noch Frucht. Wenn aber nicht, so haue ihn ab. Möge Gott uns Gnade geben, ein fruchtbares Leben zu führen.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Aus dem Buch Ganz persönlich von Peter Malgo hörten Sie heute den dritten Teil mit den Themen Gruppenfoto, Autowäsche, Vierbeiner als Vorbild, Sichtbehinderung, Frucht. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole, www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.